Viele Christen sprechen selbstverständlich von Christus und vom Heiligen Geist, ohne sich zu fragen, wie eng die beiden in der Bibel miteinander verbunden sind. Gerade der Galaterbrief macht deutlich, dass es hier nicht um zwei voneinander gelöste Wirklichkeiten geht, sondern um ein tiefes Geheimnis, das direkt mit unserem Glaubensleben und unserer inneren Erfahrung zu tun hat. Wer versteht, was es heißt, dass wir durch Glauben den Geist empfangen und mit Christus organisch verbunden werden, sieht das Evangelium nicht mehr nur als Lehre, sondern als gegenwärtige Kraft eines lebendigen Gottes in uns. Christus und der Geist, untrennbar eins. Wenn das Neue Testament von Christus und vom Geist spricht, greift es zu verschiedenen Namen und Bildern, ohne damit zwei getrennte Wirklichkeiten zu konstruieren. In 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 heißt es, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Hier wird der auferstandene Christus nicht nur als eine Person außerhalb von uns beschrieben, sondern als der Geist, der Leben mitteilt. Paulus wagt diese dichte Formulierung, weil er damit das Geheimnis des dreieinen Gottes berührt, der Sohn bleibt der Sohn. Der Geist bleibt der Geist, und doch wird Christus in seiner Auferstehung als der lebengebende Geist wirksam. Ähnlich spricht 2. Korinther Kapitel 3 Vers 17, und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das Neue Testament führt uns nicht in begriffliche Verwirrung, sondern in die Erfahrung, der Herr, zu dem wir beten, und der Geist, der in uns wirkt, sind keine zwei verschiedenen Zugänge, sondern ein und derselbe göttliche Zugang zu uns. Das Wort des Herrn macht deutlich, dass der Vater und der Sohn nicht zwei getrennte Personen sind. Im Gegenteil, der Vater ist im Sohn und der Sohn ist im Vater. Sie sind untrennbar. Dasselbe Prinzip gilt für die Beziehung zwischen Christus und dem Geist wie für die Beziehung zwischen Christus, dem Sohn und dem Vater. Die Tatsache, dass der Geist des Lebens in Christus ist, bedeutet, dass es eine innere Beziehung zwischen den Dreien der Gottheit gibt. Diese Einheit tritt besonders deutlich in Römer 8 hervor. Dort schreibt Paulus, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenige Verse später nennt er denselben inneren wirkenden Geist Gottes, Geist Christi und schließlich einfach Christus in euch. Die Bezeichnungen wechseln, die Wirklichkeit bleibt, es ist der eine allumfassende Geist, in dem der Vater, der Sohn und das göttliche Leben zu uns kommen. So wie Jesus in Johannes 14,11 sagen konnte, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist, so können wir sagen, Christus ist im Geist, und der Geist macht Christus in uns gegenwärtig. Diese Sicht bewahrt vor einem zersplitterten Gottesbild. Wir müssen nicht zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist wählen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott suchen. Der dreieine Gott selbst kommt zu uns in der Gestalt des Geistes des Lebens, um in uns Wohnung zu machen. Das kann unsere Beziehung zu Gott tief entspannen, wenn wir den Geist in uns wahrnehmen, begegnen wir nicht einem unpersönlichen Einfluss, sondern dem lebendigen Christus, der uns in die Liebe des Vaters hineinzieht. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer Christus im Geist so sieht, muss nicht mehr zwischen verschiedenen Zugängen zu Gott hin und her pendeln. In der inneren Berührung durch den Geist begegnet uns derselbe Herr, der am Kreuz für uns starb und beim Vater ist. Diese Einsicht ermutigt, die oftmals abstrakte Lehre von der Dreieinigkeit als Einladung zu einer einheitlichen, einfachen Gemeinschaft zu verstehen. Der dreieine Gott selbst hat den Weg in unser Inneres gefunden und will dort als Geist des Lebens unsere Gedanken, unsere Gefühle und unseren Willen sanft erneuern. In dieser Perspektive wird das Gebet stiller und zugleich gewisser, wer Herr Jesus ruft, steht zugleich im Strom des Geistes und vor dem Antlitz des Vaters. Gekreuzigter Christus, empfangener Geist. Im Galaterbrief stehen zwei Aussagen unmittelbar nebeneinander, die auf den ersten Blick nicht zusammenzugehören scheinen. Paulus erinnert die Gemeinde, o unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Das Evangelium zeichnet Christus vor ihre inneren Augen, als den, der am Kreuz für sie gestorben ist. Doch kaum hat er das gesagt, fragt er weiter, nur dies möchte ich von euch erfahren, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? In derselben Bewegung des Glaubens geschieht beides, sie sehen im Glauben den gekreuzigten Christus und sie empfangen den Geist. Das Kreuz ist objektiv, die Gabe des Geistes ist subjektiv, doch beide gehören untrennbar zusammen. Die Galater glaubten durch das Hören des Evangeliums an den gekreuzigten Christus, aber sie empfingen den Geist. Der, der am Kreuz gekreuzigt wurde, war Christus, aber der, der in die Gläubigen hineinkam, war der Geist. In seiner Kreuzigung zur Erlösung der Gläubigen war er Christus, doch in seinem Innewohnen, um das Leben der Gläubigen zu sein, ist er der Geist. Damit wird deutlich, wie der dreieine Gott in unserem Heil handelt. Am Kreuz begegnet uns Christus für uns, an unserer Stelle, unsere Schuld tragend, unseren Fluch auf sich nehmend. Paulus fasst es so: Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zu einem Fluch geworden ist. Zugleich weist er auf das Ziel dieses Freikaufs hin, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Der Christus, an den wir glauben, bleibt der Sohn Gottes, der für uns starb und auferstand. Aber in der Weise, wie er in uns hineintritt, wird er für uns der Geist. Er ist unser Erlöser vor Gott und zugleich als Geist unser innerer Lebensspender. Die Folge ist, dass es im christlichen Leben keine Trennung zwischen einem früheren Glauben an Christus und einem späteren, erstrebten Empfangen des Geistes geben muss, als ob es sich um zwei verschiedene Segenstufen handelte. Wer im Glauben den gekreuzigten und auferstandenen Christus erfasst, hat in demselben Glauben sagt Anteil an der Gabe des Geistes. Galater 4:6 bezeugt, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber, Vater. Der Geist in unseren Herzen ist der Geist des Sohnes, durch ihn wird das, was Christus am Kreuz vollbracht hat, innerlich lebendig, tröstlich und wirksam. Glauben an Christus und Empfangen des Geistes sind zwei Blickrichtungen auf ein und dasselbe Heilshandeln Gottes. Wer das erkennt, darf mit Zuversicht und Dankbarkeit leben, in jedem ehrlichen Vertrauen auf den Herrn ist der Geist gegenwärtig und tätig. So wird der Blick auf das Kreuz vor falscher Distanz bewahrt. Der gekreuzigte Christus bleibt nicht Vergangenheit, abgespeichert in Erinnerung und Lehre. Er kommt als Gegenwart in Gestalt des Geistes auf uns zu. Der Geist erinnert, überzeugt, tröstet und damit bringt er die Realität des Kreuzes in Situationen, in denen wir schuldig werden, versagen oder an uns selbst verzweifeln. Wo der Geist uns Christus als den Gekreuzigten erneut vor Augen stellt, öffnet sich zugleich der Raum für neues Vertrauen. In diesem Zusammenspiel liegt eine sanfte Ermutigung: Kein Tag ist so dunkel, dass der Herr, an den wir glauben, nicht als Geist in unser Herz treten könnte, um uns neu das Aber, Vater, in den Mund zu legen. O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies möchte ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Die Einheit von gekreuzigtem Christus und empfangenem Geist schenkt eine tiefe Gewissheit. Das Heil bleibt nicht außerhalb von uns, als bloße Erklärung oder Erinnerung, sondern nimmt Wohnung in unserem Inneren. Wo der Glaube an den gekreuzigten Herrn aufleuchtet, ist die Wirklichkeit des Geistes schon da, oft leise, aber tragfähig. Das kann gerade in Phasen innerer Trockenheit trösten, auch wenn das Empfinden schwach ist, bleibt die Zusage bestehen, dass der Geist des Sohnes im Herzen ruft. In dieser Gewissheit darf das Christsein weniger von Anstrengung, dafür mehr von vertrauender Hingabe geprägt sein. Der, der für uns am Kreuz handelte, ist derselbe, der als Geist in uns weiterwirkt. Der Geist als höchste Segensgabe des Evangeliums. Als Gott Abraham segnete, war der Horizont dieses Segens viel weiter, als die damalige Situation erkennen ließ. Nicht nur ein Land und Nachkommen standen vor Augen, sondern ein Segen, der alle Nationen erreichen sollte. Paulus liest diese Verheißung im Licht von Christus und sagt: Der Segen Abrahams ist in Christus Jesus zu den Völkern gekommen, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Damit legt er eine überraschende Deutung vor: Die höchste Gabe, die Gott im Evangelium schenkt, ist nicht in erster Linie eine Summe von Einzelsegungen, sondern der Geist selbst. Gott gibt sich in seinem Geist. Als Gläubige haben wir den Geist empfangen, den allumfassenden, lebengebenden Geist, als den allumfassenden und letztendlichen Segen des Evangeliums. Galater 3 macht deutlich, dass diese Gabe nicht auf menschlicher Leistung beruht. Paulus erinnert, nur dies möchte ich von euch erfahren, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Der Geist wird nicht erarbeitet, sondern empfangen. In dem Moment, in dem ein Mensch Christus glaubt, betritt er den Raum dieser Verheißung. Gott verbindet ihn organisch mit Christus und in dieser Verbindung schenkt er den Geist. Galater 4:6 beschreibt die Folge, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Die höchste Segensgabe besteht also darin, dass der dreieine Gott selbst in unser Inneres kommt, um eine lebendige Beziehung zu stiften, eine Beziehung, die das vertrauensvolle Abba, Vater zum Klang unseres Herzens macht. Praktisch bedeutet das, dass das christliche Leben von innen her getragen wird. Der Geist ist nicht nur eine Kraft für besondere Augenblicke, sondern der bleibende Bewohner. Er erleuchtet, tröstet, korrigiert und stärkt, oft unaufdringlich, aber beharrlich. In Römer 8:2 heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Geist wirkt wie ein neues Gesetz in uns, nicht als äußerer Zwang, sondern als innerer, lebendiger Antrieb, der uns auf Christus hin ausrichtet. Wo dieses Wirken ernst genommen wird, verwandelt sich das Verhältnis zu Gebot und Leistung, anstelle eines mühsamen Versuchs, sich Gottes Gunst zu verdienen, tritt ein Wachsen im Leben, das aus empfangenem Segen lebt. Gerade darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, der größte Reichtum des Evangeliums ist schon da, noch bevor sich vieles sichtbar verändert hat. Wer an Christus glaubt, hat den Geist als Angel und Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit empfangen, auch wenn Gefühle schwanken und Umstände schwierig bleiben. In diesem Bewusstsein darf die Suche nach immer neuen äußeren Zeichen und spektakulären Erfahrungen an Dramatik verlieren. Kostbar wird dann die unscheinbare Treue des Geistes im Alltag, sei es in einer kleinen Erinnerung an ein Wort der Schrift, in einem unerwarteten Trost oder in der Kraft, einen Schritt des Gehorsams zu tun, der uns eigentlich zu schwer ist. So wächst die Gewissheit, der dreieine Gott hat sich nicht nur für uns eingesetzt, sondern sich uns im Geist geschenkt, und dieser Segen trägt durch die Zeit in die Ewigkeit. Nur dies möchte ich von euch erfahren, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Den Geist als höchste Segensgabe erkennen, heißt, das eigene Leben neu zu deuten, nicht mehr Mangel, sondern Empfang steht im Vordergrund. Wer sieht, dass Gott im Evangelium sich selbst gibt, darf inmitten von Unreife und Begrenzung dankbar sein, dass das Entscheidende schon geschenkt ist. Diese Dankbarkeit löst den Druck, sich selbst vor Gott rechtfertigen zu müssen, und eröffnet Raum für ein stilles, vertrauensvolles Wachsen im Leben bis zur Reife. In dieser Haltung wird jeder Tag, auch der unspektakuläre, zu einem Ort, an dem der Geist des Sohnes das Abba, Vater, ein klein wenig tiefer in unser Herz schreibt. Dreieiner Gott, wir danken dir, dass du dich uns nicht nur in Worten, sondern in Christus und im Geist selbst gegeben hast. Herr Jesus, wir bekennen dich als den, der für uns gekreuzigt und auferstanden ist, und wir preisen dich als den Geist, der in uns wohnt und uns Leben gibt. Vater, öffne unsere Augen für das Geheimnis der organischen Verbindung mit dir, damit wir nicht nebenher leben, sondern aus der Fülle deines Geistes schöpfen. Richte unser Herz neu aus, damit wir in Glauben und Vertrauen ruhen und deinen inneren, leisen Wirkungen Raum geben. Lass uns erfahren, dass alles, was du bist und getan hast, in Christus und im Geist unser Anteil geworden ist, und erfülle uns mit der Hoffnung auf die Vollendung in deiner Gegenwart. Bewahre uns in der Freude über den allumfassenden Segen des Evangeliums und stärke uns in der Gewissheit, dass du selbst in uns wohnst. Amen.